Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, der muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist.
Wenn es um die Fragen von Terrorismusbekämpfung, von Sicherheit in unserem Land geht, dann sind die Bedrohungen qualitativ so neuer Natur, dass wir auch nicht mit den alten Rezepten einfach weiterarbeiten können. Das heißt, ein Thema wie zum Beispiel Einsatz der Bundeswehr im Innern für bestimmte Zwecke darf nicht einfach tabuisiert werden.
Wenn wir jede Information zurückweisen sollten, bei der wir nicht ganz sicher sind, dass sie den strengen Begrenzungen unserer Rechtsordnung entsprechen, dann würden wir möglicherweise eine schwere Verantwortung auf uns laden, dass wir das Mögliche zur Abwehr von gefährlichen Anschlägen nicht tun, dass wir da Unterlassungen machen. Und in dieser Abwägung sollten wir bei der Informationsgewinnung uns im Zweifel für Zusammenarbeit auch mit anderen Nachrichtendiensten weiterhin einsetzen.
Man kann darüber nachdenken, ob die Art, wie die Vorschläge kommen, vor allen Dingen in einer Art Staccato, immer wieder neue Dinge, ob das so optimal ist, wie sollen das die Leute verkraften. Und ich selber habe meine Zweifel, ob man zum Beispiel Dinge wie die Tötung eines vermutlichen Terroristen ohne Gerichtsurteil, ob man das so von der leichten Hand machen kann.
Na klar, jede Äußerung des Bundespräsidenten macht nachdenklich.
Antwortet ein höflicher Innenminister Wolfgang Schäuble auf die Kritik von Horst Köhler. Eine Staccato-Politik hält ihm der Bundespräsident vor. Und tatsächlich haben viele den Eindruck, dass aus dem Innenministerium fast wöchentlich neue Vorschläge zur Terrorabwehr kommen. Dabei ist die Liste der seit 2001 ergriffenen Maßnahmen schon jetzt ganz beachtlich, um nur ein paar Beispiele zu geben. Es gibt eine Antiterror-Datei, ein Terrorabwehrzentrum, die Antiterror-Gesetze wurden verlängert, Kommunikationsdaten werden auf Vorrat gespeichert und ab November werden die Reisepässe mit digitalen, jederzeit abrufbaren Fingerabdrücken versehen. Braucht der Staat all diese und noch viel mehr Instrumente? Reagiert er angemessen oder zu heftig auf die Bedrohung? Wie groß ist diese eigentlich und wie sehr verändert sie unsere Gesellschaft, unser tägliches Leben? Und was hat der Staat gelernt aus dem RAF-Terror vor 30 Jahren? Fragen, die wir in den nächsten 90 Minuten beantworten wollen. Herzlich willkommen zum Themenabend der Politikredaktion, der unter dem Titel steht »Krieg aus dem Untergrund – Terror in Deutschland«. Durch die Sendung führt sie Ingul Dierheimer. Die versprochenen Antworten kommen aber nicht von mir, sondern von zwei Gästen, auf die ich mich sehr freue und die sich beide auch aufeinander freuen, wie ich gehört habe, obwohl oder vielleicht auch, weil sie sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Aus Berlin zu uns gekommen ist Uwe Wesel, Professor Uwe Wesel, mittlerweile emeritiert und, so die Berliner Tageszeitung, einer der unkonventionellsten Juristen Deutschlands. Vielleicht, weil er Standardwerke gerade auch zur Rechtsgeschichte in verständlicher Sprache geschrieben hat. Sicher auch, weil er sich noch als Vizepräsident der Freien Universität Berlin immer wieder für die freie Betätigung kommunistischer Gruppen stark gemacht hat, was letztlich auch dazu führte, dass er vor 33 Jahren aus der SPD ausgeschlossen wurde. Guten Abend, Herr Professor Wesel.
Guten Abend, Herr Leheimer.
Ein Anlass für uns, diesen Themenabend zu machen, ist der 30. Jahrestag des sogenannten Deutschen Herbstes, also des Höhepunkts des RAF-Terrors. Hätten Sie gedacht, dass wir 3 Jahrzehnte später noch so heftig über die RAF diskutieren würden?
Nein. Das war damals für uns sehr quälend, aber eigentlich, nein, damit hat keiner gerechnet. Wir dachten, das ist jetzt der Höhepunkt, das ist Schluss, die RAF ist am Ende, also Rote Armee-Fraktion. Und nun können wir Gott sei Dank wieder ganz normal weiterarbeiten. Aber die RAF hat dann noch weitergemacht. Wie viele Jahre? Nur 22 Jahre noch. Das hätte keiner gedacht.
Und
das
heute,
dass man heute sich noch so aufgeregt darüber unterhält, das verstehe ich bis jetzt nicht.
Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ein halbes Berufsleben mit der RAF auseinandergesetzt hat sich Klaus Pflieger. Als Bundesanwalt hat er gegen die RAF ermittelt, hat dem Terroristen Peter-Jürgen Boog die sogenannte Lebensbeichte abgenommen und hat heute als württembergischer Generalstaatsanwalt in seinem Stuttgarter Büro ein Gedicht von Boog an der Wand hängen. Guten Abend, Herr Pflieger.
Einen schönen guten Abend.
Welche Rolle spielt denn die RAF in Ihrem Leben?
Ja, sie hat eine große Rolle gespielt. Ich war insgesamt 13 Jahre bei der Bundesanwaltschaft tätig, zunächst als HIWI, wissenschaftlicher Mitarbeiter, und später als Planbeamter und habe teilweise durch Zufall mit die interessantesten Fälle zu bearbeiten gehabt, unter anderem die Depots, die wir im Jahr 1982 gefunden haben und die dann zu den Festnahmen von Mohnhaupt und Klar geführt haben und dann spektakuläre Aussagen wie vom ersten Aussteiger, einem Kronzeugen Werner Lotze. Das sind Erlebnisse, die gegipfelt haben mit dieser Lebensbeichte des Peter-Jürgen Boog, der plötzlich zugegeben hat, dass er einer der Täter bei der Entführung Hans-Martin Schleyers gewesen ist und mitgeschossen, also die Begleiter Schleyers, ermordet hat.
Sie waren auch oft in Stuttgart-Stammheim, dem Hochsicherheitsgefängnis, in dem einige der RAF-Terroristen untergebracht waren. Welchen Eindruck haben Sie denn von dem Ort, der wahrscheinlich wie kein anderer mit der RAF in Verbindung gebracht wird?
Ich war in meinen ersten Monaten als Richter draußen in Stammheim als Haftrichter tätig. Der hatte dort sein Büro im Gefängnis und ich habe das hautnah miterlebt, wie dort die Haftbedingungen waren, wie die Häftlinge der RAF im siebten Stock ja privilegiert waren und das eigentlich von Isolationsfolter keine Rede sein kann. Und in dem benachbarten Mehrzweckgebäude hatte der große Bader-Meinhof-Prozess stattgefunden. Und es war schon beeindruckend für mich als außenstehender Beobachter zu sehen, wie dort versucht wurde, über diesen Prozess diesen Staat vorzuführen, ihn in Frage zu stellen.
Ihre Eindrücke von Stuttgart-Stammheim, wollen wir mal hören, ob das mit dem übereinstimmt, was mein Kollege Rainer Volk in Stammheim erlebt hat. Er war unter den Besuchern, als sich 30 Jahre nach dem Deutschen Herbst die Anstaltstore für Journalisten öffneten.
Wie ist es jetzt für Sie am zweckmäßigsten?
Ganz gut.
Bleibe so gerade stehen. Also wir haben heute dieses Mehrzweckgebäude.
Stuttgart im Juni. Gut 50 Kameraleute und Reporter haben eine Einladung der baden-württembergischen Justiz angenommen. Ein Ortstermin in der Justizvollzugsanstalt Stammheim und im legendären Gerichtssaal der RAF-Prozesse soll den Bedarf an Antworten, Bildern und Tonaufnahmen decken.
Und hier begann am 21. Mai 1975 das erste Verfahren gegen Bader, Enslin, Meinhof. Und dieses Mehrzweckgebäude ist ja damals für diese Verhandlungen erstellt worden.
Josephine Köplitz, Sprecherin des Stuttgarter Oberlandesgerichts, wirkt bei dem gewaltigen Presseauftrieb fast schon jovial. Der Empfang draußen am stacheldrahtbewehrten Zaun im Schatten des Gefängnishochhauses, die wenigen Meter durch das Foyer in den turnhallenartigen Gerichtssaal mit der weiß-blauen Resopalmöblierung, an diesem Tag ist alles kein Problem.
Also heute war es einfach für sie reinzukommen, weil mein Mitarbeiter gesagt hat, für die ganzen Kameras mache ich das Tor ganz auf. Normalerweise muss man durch die Schleuse kommen, man muss sich vorher einer Kontrolle unterziehen, man darf überhaupt nichts mitbringen. Auch heute ist es noch so, wenn verhandelt wird, dass Pressevertreter nur einen Notizblock und einen Bleistift mitbringen dürfen. Handys und Laptops sind nicht erlaubt.
Angesichts von so viel Pressefreundlichkeit fällt es schwer, sich in die Atmosphäre des Jahres 1975 zu versetzen. Schleuse, Polizeipatrouillen, Leibesvisitation, alles furchtbar lange her, scheinbar. Allerdings in den Archiven liegen die Zeugnisse der 70er Jahre, auch die Schilderung des ARD-Reporters von den Kontrollen am ersten Prozesstag gegen die RAF-Spitze.
Die ersten Besucher passieren in Dreier- oder Fünfergruppen die Ausweiskontrolle und verschwinden dann einzeln, jeweils nach der Lautsprecherdurchsage, der nächste bitte, in dem schuss- und detonationssicheren Prozessgebäude. Hier beginnt die Leibesvisitation. Hier werden Zigarettenschachteln, Feuerzeuge, Ohrringe und Kugelschreiber in Verwahrung genommen. Hier werden selbst Schuheabsätze peinlichst genau durchleuchtet.
Der Lokalaugenschein in dem Würfelbau mit den weiß gestrichenen Wänden macht indes rasch klar, das hier ist kein Museum. So hängen im Foyer die DIN-A4-Blätter, die den nächsten Verhandlungstag eines Islamistenprozesses mitteilen. Doch Osama bin Laden ist an diesem Tag der offenen Tür weit weg, der Terrorismus von heute kein Thema. Weiter mit der Besichtigungstour. Junge Justizbeamtinnen führen in das Gefängnishochhaus. Der Bau, 1964 am Rande Stammheims im Stuttgarter Norden in Betrieb genommen, sieht weniger bedrohlich aus, als es alte Zeitungsfotos suggerieren. Vielleicht liegt es an der hellen Tünche der Außenfassade, die es früher nicht gab. Auch der siebte Stock, als Hochsicherheitstrakt legendär und sozusagen Geburtsort des Mythos von der Isolationshaft der RAF, wirkt eher leicht veraltet, denn sicherheitsneurotisch. Begierig scharen sich die Reporter um den Vollzugsbeamten Hans-Jürgen Joachim. Er schiebt seit Anfang der 80er Jahre in Stammheimdienst, ist also ein 1A-Zeuge, um Näheres über heiß umstrittene RAF-Gefangene zu erfahren.
Man konnte sich also mit den meisten, sage ich mal, auch relativ normal unterhalten. Die einzige Ausnahme war klar, wo man nie so richtig rankommt. Also dienstliche Unterhaltung, aber sonst überhaupt nichts, während man also Monate und so doch schon mal ein oder andere Wort so wechseln konnte.
Das Stammheim der 70er Jahre kennen die noch aktiven Justizbeamten aber nur aus Erzählungen. Wie das war, als das Justizministerium in Stuttgart beschloss, die damals hochmoderne Anlage zum Terroristengefängnis zu machen und aus Sicherheitsgründen auch die Prozesse hier zu verhandeln, weiß Horst Bubeck, damals Vollzugsdienstleiter, heute in Pension. Er hat vor gut 5 Jahren viele der Mythen und Märchen über die Zustände in der Abteilung, in der die 4 Top-Terroristen untergebracht waren, als falsch entlarvt. Beispiel Sicherheitsmaßnahmen vor dem Einzug der Terroristen.
Der kurze Flügel wurde geräumt von allen anderen Gefangenen. Es war damals schon bekannt, dass die Männer und die Frauen im gleichen Bereich unterzubringen sind. Man hat an den Zellenfenstern, an den Gittern hat man zusätzliche Vorrichtungen angebracht, damit die Kontaktaufnahme zu anderen Gefangenen nicht möglich war. Aber das war eigentlich keine bedeutende Sache.
Nach allem, was Historiker und Journalisten recherchiert haben und ehemalige Insassen und Anwälte über die Zustände im 7. Stock erzählt haben, ging es dort eher liberal als streng zu. Es gab Lebensmittellieferungen durch einen Feinkosthändler, Bücher und Schallplatten für die Gefangenen, 16 Tageszeitungen als Lektüre. Trotzdem, international prägten Besuche wie der des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre bei Bader den Ruf Stammheims eher negativ. Sartre damals über seine Eindrücke.
Ich bemerkte während des Gesprächs aber, dass er sehr schwach war. Er war sehr mager, hatte mindestens 15 bis 20 Kilo verloren, hatte viele Falten, sein Gesicht war zusammengedrückt. Er hat das Gesicht gehabt eines gefolterten Menschen, der ausgehungert war.
Dass Bader den Gast Sartre kaum zu Wort kommen ließ, dass über die Haftbedingungen gar nicht gesprochen wurde, alles längst vergessen. Wie weit aus Sicht der schwäbischen Justiz die Prozesse, die Selbstmorde und selbst die Haft der RAF-Nachfolgegenerationen zurückliegt, geht vielleicht auch daraus hervor, dass die Reporter beim Besuch Fotokopien eines Sternartikels mit einem Schema des 7. Stocks erhalten. Ein Akt journalistischer Amtshilfe, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Auf der Rückseite ist eine Bauskizze der Zellen kopiert, mit Nummer und Name, wer wann wo einsaß. Andreas Bader in Nummer 719, Gudrun Enslin gegenüber in 720, beides Eckzellen, jeweils 21,32 Quadratmeter groß. Aber auch hier gilt, von wegen Museum. In den cremefarben gestrichenen Räumen liegen oder stehen Kleider, Lebensmittel und Waschmittel herum. Doppelstockbetten aus Metall, ein Waschbecken, die Toilette. Es ist eng, riecht nach Schweiß. Der Vollzugsdienstchef von heute, Peter Jesse, steht in Gudrun Enslins ehemaliger Zelle Rede und Antwort.
Hier wurde baulich, denke ich, also meines Wissens nichts verändert. Anderes Mobiliar ist jetzt drin. Das weiß ich, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ansonsten kann ich es nicht sagen. Es sind sicherlich jetzt mehr Betten drin. Es war ja damals ein Einzelhaftraum, obwohl er eigentlich jetzt für 2 bzw. 4 Gefangene ausgelegt ist.
Im ehemaligen RAF-Flügel im 7. Stock sind heute jugendliche Häftlinge und Untersuchungsgefangene untergebracht. Ein trister, wenn auch international bunt zusammengewürfelter Haufen. Das Kürzel RAF stoße bei den meisten von ihnen auf Rätselraten und Unkenntnis, berichtet Jesse.
Ich behaupte mal, der wenigste Teil der Gefangenen kann da damit was anfangen. Wir haben einen recht großen Ausländeranteil hier in der Anstalt. Die haben mit der sogenannten deutschen Geschichte relativ geringes Wissen nur eigentlich. Ne? Und ich denke mal, dass also es wenige sind, die hier wirklich noch wissen, was damals passiert ist oder was das für Leute sind. Ja.
Bleibt am Schluss der Eindruck, Stammheim tut alles, um das Etikett des besonderen Knasts loszuwerden. Hinter vorgehaltener Hand sagen hohe Vertreter der Justizverwaltung sogar, am liebsten wäre es uns, würde die ganze Anstalt abgerissen und neu gebaut. Das einstige Paradegefängnis taugt nämlich nicht mehr für einen modernen Strafvollzug.
Rainer Volk über eine Haftanstalt, die immer eine besondere bleiben wird, weil sie letztlich auch zum Symbol des staatlichen Kampfes gegen den Terrorismus, gegen die RAF geworden ist. Wir wollen heute Abend in Bayern 2 Radio im Themenabend der Politikredaktion über den Terror in Deutschland sprechen, das heißt natürlich auch über die RAF und den Umgang mit ihr. Dass die RAF immer noch heftige Diskussionen auslösen kann, haben wir gerade im Frühjahr erlebt, als plötzlich neu über die Buback-Mörder spekuliert wurde, ausgelöst durch das ehemalige RAF-Mitglied Peter-Jürgen Boog, der sich, Klaus Pflieger, erst bei Ihnen gemeldet hat und dann auf Ihre Vermittlung bei Michael Buback, dem Sohn des ermordeten Generalbundesanwalts. Warum hat er das gemacht, glauben Sie?
Wir hatten eigentlich immer wieder Kontakt, beginnend natürlich mit der Anklage, die ich gegen ihn gefertigt habe, dann der erste Prozess in Stammheim. Ich habe ihn dann immer wieder aufgesucht in Fuhlsbüttel im Gefängnis, weil Boog einer ist, der immer redet. Wobei immer die Frage ist, ob er die Wahrheit sagt. Aber ich habe eben genau diese Bereitschaft zu reden, immer versucht zu nützen, weil immer ein Fünkchen Wahrheit dahinter gesteckt hat und uns in den Ermittlungen weitergebracht hat. Und bei mir hat er dann auch seine Lebensbeichte abgelegt. Und es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden und wir hatten immer wieder Kontakt. Und deshalb hat er aus jetziger Sicht, meine ich, vielleicht auch versucht, mich zu nutzen für seine Zwecke. Nämlich hat er mich angerufen, weil er gesagt hat, es würde ihm im Zusammenhang mit der Begnadigung faszinieren, was der Sohn Bubaks sagt, aber auch was ich zur Begnadigung Mohnhaupts gesagt habe, nämlich, dass sie entlassen werden sollte. Das sei für ihn Anlass, Buback zu helfen. Der hatte ja darum gebeten, den Mörder seines Vaters namentlich genannt zu bekommen. Und ich habe ihm erklärt, ich werde über die Bundesanwaltschaft versuchen, diesen Kontakt herzustellen. Und Monate später kam dann das Ergebnis, dass der Sohn Bubaks in der Süddeutschen Zeitung von diesem Gespräch mit Boog berichtet hat, der ihm wohl einen ganz anderen Namen genannt hat, der bis dahin nicht unter den Verdächtigen stand.
Erwarten Sie da jetzt wirklich neue Erkenntnisse aus dem, was Boog gesagt hat, auch der Bundesanwaltschaft?
Sie merken es in meiner Formulierung schon, Boog ist ein ausgesprochen schwieriger Mensch, was seine Glaubwürdigkeit betrifft. Das war mein permanenter Kampf, zu unterscheiden zwischen dem, was er unter taktischem Verhältnis zur Wahrheit gesagt hat und was ihm zu glauben war. Ich tue mich jetzt schwer mit dem Namen Stefan Wisniewski, den er genannt hat, aber mit einer solchen Unsicherheit genannt hat, dass selbst ein Stefan aussagt, darauf kann keine Anklage gestützt werden.
Dann ging es auch, als Herr Boog sich bei Ihnen gemeldet hat, weil Sie Begnadigung gesagt haben, um die Begnadigung Christian Klaas, die der Bundespräsident dann letztlich abgelehnt hat, die aber auch zu sehr heftigen Diskussionen geführt hat. Herr Wesel, als Rechtshistoriker heute hier bei uns, es gab richtig reflexhafte Reaktionen aus allen politischen Lagern und man hat sich zum Teil in die 70er Jahre zurückversetzt gefühlt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, darüber habe ich viel nachgedacht. Ich habe selber in Berlin auch Diskussionen im Fernsehen und im Rundfunk darüber gehabt. Und in einer Fernsehdiskussion, das war für mich das Erstaunlichste, das war eine Sendung mit lauter Jüngeren, die waren zwischen 14, 15 und 18 Jahre alt, die waren so empört, dass jetzt solche Mörder begnadigt werden sollten, wie Frau Mohnhaupt und Herr Klar, wobei man mal sagen muss, Frau Mohnhaupt ist ja nicht begnadigt worden, sondern das ist allgemein auch gar nicht bekannt, dass die lebenslange Freiheitsstrafe, die man immer lebenslänglich nennt, und dann sage ich immer, die ist nicht länglich, die ist lang, aber zwar sehr lang, mein Gesicht ist vielleicht länglich oder was anderes. Also jedenfalls, die lebenslange Freiheitsstrafe ist nach dem Strafgesetzbuch grundsätzlich nach 15 Jahren mit einer Freilassung zur Bewährung zu beenden. Das es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Das hat viele Gründe. Wir sind da sehr liberal. Also nach 15 Jahren kommt man normalerweise frei. Frau Mohnhaupt hatte 24 Jahre jetzt hinter sich. Das war schon sehr viel mehr. Es steht nämlich im Strafgesetzbuch bei besonderer Schwere der Schuld. Kann die Strafvollstreckungskammer das verlängern. Es war sozusagen ihr Recht, freigelassen zu werden. Das war auch die Meinung der Strafvollstreckungskammer. Also das war ein ganz anderer Fall. Und dass die Leute sich darüber aufgeregt haben, hängt einfach nur damit zusammen, dass sie immer noch meinen, lebenslang sei lebenslang, ist aber nicht lebenslang. Bei Klar war es etwas ganz anderes. Auch Christian Klar hatte schon, glaube ich, 24 Jahre Haft hinter sich. Die Strafvollstreckungskammer hat gesagt, 26 Jahre soll er. Das ist meiner Meinung nach wirklich etwas unverhältnismäßig. Aber darüber kann man sich streiten. Es ging also praktisch nur um 2 Jahre, die der Bundespräsident wohl abkürzen wollte auf 2 Jahre. Und Das war eine reine Begnadigung, nicht? Und da ist der Bundespräsident völlig frei. Das kann er und das kann er nicht. Er hat dann ja ein Gespräch mit Christian Klar geführt. Und ich kann das gut verstehen, dass er dann gesagt hat, nein, ich mache das nicht. Es gibt eine Geschichte von Herrn von Weizsäcker, der am Anfang ja mit diesen Begnadigungen von RAF-Terroristen begonnen hat. Der erste war der Herr Jünschke. Das Urteil war auch meiner Meinung nach nicht in Ordnung von Kaiserslautern. Er ist verurteilt worden wegen eines Sparkassenüberfalls mit der Ermordung eines Polizisten, auch zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass Herr von Weizsäcker den Klaus Jünschke als Ersten begnadigt hat. Und dann kamen noch mehrere andere. Und dann kam er zu Boog. Und Boog war der Erste, den er nicht begnadigt hat. Und wissen Sie warum? Er hat gesagt, ich hatte so ein komisches Gefühl in der Magengrube. Und dann habe ich abgelehnt. Und offensichtlich, jetzt zurück zu Christian Klar, hat der Bundespräsident Köhler, nachdem er mit Christian Klar gesprochen hatte, ein ähnlich komisches Gefühl in der Magengrube. Ich kann das durchaus verstehen und hat dann eben abgelehnt.
Jetzt haben Sie die juristische Situation beschrieben und das, was wir im Frühjahr an Diskussionen auch erlebt haben. Aber es war ja auch eine sehr emotionale Diskussion. Ja. Und das finde ich wiederum das Erstaunliche 30 Jahre später. Ja. Herr Pflieger, wie erklären Sie sich das?
Das ist das, was mich auch fasziniert hat, uns alle fasziniert hat, ja, dass der Herbst 77 nochmal richtiggehend aufgelebt ist, Emotionen hochgekommen sind, dass man den Eindruck hatte, dieser deutsche Herbst, die RAF ist noch nicht richtig in der Bevölkerung auch verarbeitet. Das sind genau nochmal diese Gefühle hochgekommen. Und mir ist aufgefallen.
Aber Herr Pflieger, bei den Jüngeren, das waren ja 15-Jährige. Die haben mich angegriffen, ja, weil ich gesagt habe, ja, warum soll der Bundespräsident jetzt nicht nach 24 Jahren
begnadigen? Es geht nicht nur allein um die Begnadigung Klar, sondern es ging um die Geschichte, die Aufarbeitung des deutschen Herbstes.
Das kennt doch keiner.
Doch, die jungen Leute sind in einem Maße interessiert.
Die wussten nicht Bescheid. Die, mit denen ich gesprochen habe, Herr Pflieger, haben keine Ahnung gehabt.
Also wenn ich Ihnen da widersprechen darf, ich habe regelmäßig solche Vorträge, ich habe auch ein kleines Buch über die RAF geschrieben und ich merke, wie junge Leute genau daran interessiert sind als Geschichte, weil sie merken, ihre eigenen Eltern sind emotional an dieser Thematik beteiligt und sie wollen selber wissen, was steckt da dahinter. Also ich habe so viele Anfragen bekommen und da ist eine Resonanz vorhanden, die mich selber überrascht hat. Und was das Interessante war, Begnadigung. Ich bin einer derjenigen gewesen, der sich aus der Justiz erlaubt hat, dem Bundespräsidenten zu raten, nicht zu begnadigen. Weil mir das wichtig war, den Unterschied zwischen Haftentlassung justizieller Art wie bei Mohnhaupt, was ich begrüßt habe, die musste entlassen werden. Ja. Nicht nur durfte, sie musste entlassen werden, weil diese Mindestverbüßungszeit, die Herr Wesel beschrieben hat, von 24 Jahren vorbei war. Und dann muss sie entlassen, wenn sie nicht mehr gefährlich ist. Und wir haben bei allen lebenslänglich in der RAF keinen einzigen Fall erlebt, wo einer rückfällig geworden ist. Anders sieht es bei der Begnadigung aus. Mir war wichtig, dass ein Christian Klar keine Sonderbehandlung bekommt zu anderen Lebenslänglichen. Und bei den Lebenslänglichen, bei deren Begnadigung normalerweise der Ministerpräsident eines Landes zuständig ist, gibt es nahezu keine Begnadigung, keine Haftentlassung durch Begnadigung, weil es die große Ausnahme ist und nur dann genutzt wird, wenn man nachträglich ein Urteil revidieren will. Und dafür gab es bei Christian Klar aber auch nicht den geringsten Ansatz.
Jetzt haben Sie das nochmal beschrieben, was Herr Wesel auch gerade schon mal dargelegt hat. So aus juristischer Sicht haben aber auch gesagt, 30 Jahre später ist offenbar das Bedürfnis da, diese Geschichte nochmal aufzuarbeiten. Sie ist also nicht entsprechend aufgearbeitet. Haben Sie persönlich auch nochmal neu nachgedacht aus diesem Anlass über die Zeit damals? Vor 6 Jahren haben Sie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass junge Menschen damals an diesem Staat verzweifelten und, Zitat von Ihnen, die hatten so Unrecht nicht.
Das war die 68er-Generation, der ich mich selber angehörig fühle und fühlte. Ich bin damals auch in Tübingen auf die Straße gegangen, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Und was ich damals zum Ausdruck bringen wollte, war, dass heute kein Mensch mehr diese Falschheit des Vietnamkriegs in Frage stellt. Und das war das, was wir aus dieser Erfahrung mit der RAF lernen sollten, dass wir eine Antenne bekommen. Jetzt ganz aktuell der Vergleich natürlich mit dem Irakkrieg, dass wir eine Antenne bekommen sollten für falsch und richtig und dass wir solche Widersprüche innerhalb der Gesellschaft rechtzeitig erkennen sollten, um nicht nach Jahren zu sagen, eigentlich haben die recht gehabt. Mhm. Das soll natürlich nicht den Terrorismus der RAF rechtfertigen oder entschuldigen, sondern nur den Versuch darstellen, etwas zu erklären, wie es dazu kommen sollte.
Eine Antenne für falsch und richtig, sagen Sie. Herr Wesel, Knut Volkerts, der für den Mord an Buback auch verurteilt wurde, hat gesagt, Zitat, mein Urteil war juristisch ein Fehlurteil. Ich fühle mich trotzdem nicht als Justizopfer, weil es in Stammheim nicht um Recht ging, sondern nur um Staatsräson.
Na, das ist nun auch wieder übertrieben. Jedenfalls die erste Generation, Bader, Frau Enslin, die sind völlig zu Recht verurteilt worden. Das ist nur dieser Prozess, das war wirklich ein Problem. Also die Art und Weise, wie dieser Stammheimer Prozess geführt worden ist, das hatte nun in der Tat mit... Ich lese Ihnen mal vor, was Otto Schily, wo habe ich denn das hier? Und er hat sich nicht geändert. Also ich habe mit Otto Schily zusammen studiert, wir haben zusammen gewohnt. Er hat später etwas getan, was ich überhaupt nicht verstehe, aber er hat sich nicht geändert. Er hat damals vor Gericht erklärt, was hier in diesem Verfahren stattfindet, kann man nicht anders benennen als die systematische Zerstörung aller rechtsstaatlichen Garantien. Insofern hat das Verfahren für den Zustand dieser Republik seine exemplarische Bedeutung. Ich bin der festen Überzeugung, er würde das auch heute noch wieder sagen. Ich nenne Ihnen nur einige Einzelheiten.
Also da widerspreche ich Ihnen wirklich.
Ja, ja.
Denn er meldet sich momentan bewusst nicht.
Ja, das ist ihm unangenehm.
Weil er das Gegenteil nicht von dem sagen kann, was er damals gesagt hat.
Na, das weiß ich. Nein, Herr Pflieger, da, gut. Ich kenne ihn seit 52 Jahren. Sie nicht. Sie haben ihn nur als Verteidiger erlebt.
Trotzdem ist, glaube ich, für alle jetzt schwierig, irgendwie zu interpretieren, was Otto Schily heute sagen würde.
Ja, das ist mir. Ich will jetzt meinen alten Freund Otto Schily hier auch in keiner Weise diffamieren. Ich bin der festen Überzeugung, er hat sich nicht geändert. Seine Überzeugungen sind etwas anders geworden. Er ist härter geworden in dem Amt. Aber das habe ich selber in der Freien Universität, da war ich in der Hochschulleitung, auch erlebt. Man ändert mit dem Amt auch sein Verhalten. Zurück zu dem Stammheimer Verfahren. Lieber Herr Pflieger, der Herr Prinzing, der hat ja in diesem Verfahren...
Herr Prinzing war der Richter.
Das war der Vorsitzende Richter des Strafsenats in Stuttgart, der das Verfahren geführt hat. Da gab es viele, sagen wir mal, schon der Anfang war unglücklich. Es gab ein Sondergesetz, ausdrücklich für diesen Prozess kurz vorher erlassen. Prinzing wurde eingesetzt auf eine Weise, die die Verteidiger damals als Richtermanipulation bezeichnet haben. Das Wort ist ein bisschen zu hart, aber dass er so eine Art Bodybuilder war und dass man ihn für denjenigen gehalten hat, der am ehesten diesen sicherlich anstrengenden Prozess führen könnte, das ist auch richtig. Aber nun nenne ich ihn mal Einzelheiten. Herr Prinzing, lieber Herr Pflieger, hat, nachdem Ulrike Meinhof sich aufgehängt hat, als Vorsitzender Richter die Post kontrolliert, die an die Gefangenen gegangen ist. Und dann gab es, nachdem bekannt wurde, dass die Frau Meinhof sich erhängt hatte, auch Briefe von Menschen aus dem Volke mit der Aufforderung, die anderen drei sollten sich jetzt gefälligst auch aufhängen. Und es waren auch richtige Stricke beigefügt, Stricke, mit denen man sich erhängen kann. Die hat Herr Prinzing durchgehen lassen mit den Stricken. Wie finden Sie denn das eigentlich, Herr Pflieger? Ja.
Also Sie greifen jetzt Einzelbeispiele heraus.
Ja, ja.
Ich kann genau die gleichen Beispiele liefern in Bezug auf das Verteidigerverhalten. Das war damals in Stammheim eine ausgesprochen hasserfüllte Situation.
Ja.
Ich will jetzt keine Ursachenforschung betreiben, aber damals, und das ergibt sich aus allen Briefen auch der RAF-Leute, galt dieser Prozess als Vehikel, diesen Staat anzugreifen.
Ja,
fraglos, und zwar mit allen Mitteln.
Ja.
Da sind Dinge passiert, die wir heute für ausgeschlossen halten würden. Ich gehe davon aus, dass es zu solchen Dingen auch nicht mehr kommt. Und dementsprechend hat ja auch nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch die Rechtsprechung reagiert, dass man manche Dinge schlicht und einfach verhindert hat für die Zukunft,
ja.
Trennscheibe und ähnliche Dinge mehr.
Jetzt haben Sie beide sehr unterschiedliche Punkte auch angesprochen, die wir aus der Diskussion gerade auch um den Stammheim-Prozess auch kennen. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefen dieses Prozesses einsteigen, der führt uns dann nur in die Vergangenheit. Sie haben, Herr Wesel, auch angesprochen, die Sondergesetze. Eines dieser Sondergesetze, das entstanden ist, war der sogenannte Terrorismusparagraf 129a, der ins Gesetzbuch geschrieben wurde.
Der ist erst 76.
Der ist im Zuge dessen entstanden und ist ein Paragraph, der noch heute existiert, obwohl sich die RAF schon längst aufgelöst hat. Und den haben bis zuletzt auch Globalisierungskritiker zu spüren bekommen bei ihren G8-Protesten. Rebecca Hillauer.
Quer durch Deutschland gab es heute Razzien gegen linke Gruppierungen. Einen Monat vor dem G8-Gipfel, dem Treffen der großen Industriestaaten in Heiligendamm, wollte die Bundesanwaltschaft mit der Aktion offenbar zeigen...
Es ist der 9. Mai 2007. Durchsucht wird unter anderem das Umbruchbildarchiv in Berlin. Das Archiv hat für ein Buch über die Geschichte der autonomen Bewegungen die Fotos geliefert. Die Polizei sucht nun die Herausgeber dieses Buches, die nur unter einem Pseudonym erscheinen. Sie sollen zusammen mit anderen Globalisierungsgegnern Brandanschläge verübt haben und solche auch für die Zeit des G8-Gipfels in Heiligendamm planen. Als Beweis führt der Durchsuchungsbeschluss an, sie hätten bereits vor 20 Jahren Anschläge verübt, beim IWF-Gipfel 1988 in Berlin. Hermann Bach vom Umbruch-Bildarchiv.
Im Nachhinein haben wir jetzt gehört, dass es damals weder ein Ermittlungsverfahren gab, noch irgendeine Verurteilung gegen die beschuldigten Leute. Das ist also ein Verdacht gewesen. Das heißt also, man bemüht einen Verdacht, um mit einem weiteren Verdacht denn 2000 Polizeibeamte loszuschicken und 40 Objekte in der ganzen Bundesrepublik zu durchsuchen. Ja? Ich habe gehört von Bremen zum Beispiel, da waren sie in einer Wohngemeinschaft, da ist vermummtes SEK reingegangen, ne? Und haben 7- und 9-jährige Kinder verschreckt. Ne? Ich bin selber Vater, ich finde, das geht nicht.
Grundlage für die Durchsuchungsbeschlüsse im Mai dieses Jahres war Paragraph 129a, der 1976 in das Strafgesetzbuch aufgenommen wurde. Er stellt die Bildung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe. Eingeführt wurde der Paragraph im Kampf gegen die Rote Armee-Fraktion, denn im Umgang mit der RAF steckte die Justiz in einem Dilemma. Das beharrliche Schweigen der Verdächtigen zu den gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen, fehlende Tatzeugen und nur wenige Indizien machten es praktisch unmöglich, den Taten konkrete Täter zuzuweisen. Deshalb wurde im August 1976 der Paragraph 129a eingeführt, nachdem schon die Werbung für eine terroristische Vereinigung strafbar ist. Der damalige sozialdemokratische Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel sieht das heute so.
Es war eine Antwort auf eine ganz konkrete Herausforderung. Und die RAF war ja schon seit Beginn der 70er oder Kaufhausbrand in Frankfurt nimmt schon seit Ende der 60er Jahre aktiv. Und deswegen hat man sich schließlich dafür entschieden, dieser Herausforderung durch einen Paragraphen zu begegnen, der dieser Situation Rechnung trug.
In den Augen des grünen Bundestagsabgeordneten und Rechtsanwalts Hans-Christian Ströbele war diese Maßnahme völlig überflüssig.
Den Leuten wurden ja schwerste Straftaten vorgeworfen, Raubüberfälle, Banküberfälle, nachher Anschläge, bei denen auch Menschen umgekommen sind, bis hin zum Mord. Und dafür braucht man dann keinen extra Tatbestand, um eine Freiheitsstrafe von lebenslänglich gegen sie zu verhängen. Deshalb haben wir das immer kritisiert und haben gesagt, das eigentliche Ziel dieses 129a ist ein ganz anderes, nämlich gegen Leute vorzugehen, gegen die man die richtigen Beweise eigentlich nicht hat. Und dann will man es sich ein bisschen einfacher machen bei der Beweisführung und dann schafft man diesen sehr weit gefassten Straftatbestand des Paragraphen 129a.
Bei RAF-Prozessen galt fortan die These von kollektiver Willensbildung und Schuld. Welche Konsequenzen eine solche Beweisführung haben kann, hat vor kurzem die Diskussion um den Mordfall Buback gezeigt. Danach ist Christian Klar womöglich gar nicht der Todesschütze gewesen, sondern vielleicht andere RAF-Mitglieder, Verena Becker etwa oder Stefan Wisniewski. Die Kölner Anwältin Edith Lunnebach verteidigte Stefan Wisniewski bereits im Prozess um den Mord an Hans-Martin Schleyer, an dessen Ende Wisniewski wegen gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.
Da gab es eben Fingerabdrücke auf Bekennerschreiben, die in Paris aufgegeben worden sind. Das waren Fingerabdrücke von Herrn Wisniewski. Und es gab einen Anruf im Zusammenhang mit der Entführung von Herrn Schleyer, wo bestimmte Forderungen geltend gemacht worden sind. Diese beiden Dinge reichten dann eben aus. Ich denke mal, die Bundesanwaltschaft hat in der damaligen Phase, wo es ja darauf ankam, Erfolge zu präsentieren. Sprich, wir ahnden das hart, wir haben die Täter gefunden und es gibt ein lebenslang. Da hat man wirklich nicht so sehr geguckt, ja, welcher Anschlag wird wem zugerechnet.
Die sogenannte erste Generation der RAF war noch nach Paragraph 129 des Strafgesetzbuches verfolgt worden, als kriminelle Vereinigung. Der neue 129a erweiterte den Handlungsspielraum der Strafverfolgungsbehörden beträchtlich. Hans-Christian Ströbele.
Wir haben ja gesagt, dass so ein Öffnungstatbestand, damit man die vielen anderen strafprozessualen Maßnahmen, wie zum Beispiel Inhaftierung, Durchsuchung, aber dann auch die großen Fahndungsmaßnahmen, die man damals eingeleitet hat, damit man dafür eine Grundlage hat und auch für die besondere Gestaltung der Haftverhältnisse. Also man konnte die Anwaltspost dann mitkontrollieren, man konnte ihn in isolierenden Haftbedingungen halten. Also das war alles nicht bei einem, ich sage es jetzt mal, ganz gewöhnlichen Räuber möglich. Aber wenn dieser Paragraph 129a da war, dann hatte man die rechtliche Grundlage.
Bis heute hat es etwa 6000 Ermittlungsverfahren nach Paragraph 129a gegeben. Nur ein geringer Bruchteil davon war gegen die Rote Armee-Fraktion gerichtet. Die meisten Verfahren konzentrierten sich stattdessen auf den niedrigeren Bereich der Unterstützung und Werbung.
Da hat man in den 70er Jahren beispielsweise auch Personen verfolgt, die lediglich, ein Beispiel, an einer Autobahnbrücke ein Transparent aufgehangen haben, in dem stand Solidarität mit dem Hungerstreik der Gefangenen.
Als Sympathisanten galten neben den RAF-Anwälten insbesondere Intellektuelle, Schriftsteller, Verleger, Lehrer und Studenten. 95% der Ermittlungsverfahren nach 129a wurden zwar wieder eingestellt, dennoch wurde der Paragraph im Januar 1987 verschärft. Zu dem Zeitpunkt erreichte die Anti-Atomkraftbewegung ihren Höhepunkt. Nun fielen auch das Ansägen von Strommasten und das Ausheben von Eisenbahnschienen unter den 129a. Ebenso die militanten Proteste gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens und die Hausbesetzungen in Berlin. Gegen Rechtsextreme wird der Paragraph hingegen nur wenig angewendet. Edith Lunnebach.
Unsere Kritik am 129a hat nie nachgelassen. Wir haben immer gesagt, es ist Gesinnungsstrafrecht. Wir haben gesagt, es entfernt sich zu sehr von dem, was Strafrecht eigentlich ist, nämlich repressiv. Es ist präventiv, es ist letztendlich Polizeirecht. Polizei darf präventiv tätig sein, aber wenn es um Straftaten geht, muss es eben eine konkrete Verbindung zu einer Straftat geben. Und erst dann darf man gegenüber dem Täter repressiv sein.
Tatsächlich ist der Paragraph 129a in einer weiteren Gesetzesnovelle 2003 um neue Tatbestände erweitert worden. Nur die sogenannte Sympathiewerbung in Form von Flugblättern und Meinungsäußerungen wurde gestrichen. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 trat im Rahmen einer Rechtsvereinheitlichung in der Europäischen Union zudem ein Zwillingsparagraf in Kraft, 129b. Er erlaubt die Bestimmungen des 129a auf Organisationen im Ausland anzuwenden.
Ene mene mu, der Terrorist bist du.
Dieser Spruch steht an der Hauswand des linken Kulturzentrums Rote Flora in Hamburg. Er gibt das Gefühl wieder, das viele Menschen beschleicht, angesichts geplanter Überwachungsmaßnahmen, die Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble fast täglich neu in die Diskussion bringt. Hermann Bach vom Umbruchbildarchiv in Berlin.
Ob das nun Anti-Atomkraftbewegung ist, ob das damals die Besetzung gewesen sind, ob das andere soziale Bewegungen sind. Es wird versucht, soziale Bewegungen zu kriminalisieren und in den großen Topf Terroristen zu packen. Gruppen wie Al-Qaida, das ist ein ganz anderes Kaliber. Was hier in Deutschland stattfindet, sind in erster Linie soziale Bewegungen, die zum Teil auch militant sind, aber es sind soziale Bewegungen. Und es geht nicht an, dass das in einen Topf gerührt wird und die Leute dafür verfolgt werden.